Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsgeflüster des Beethoven-Gymnasiums in Berlin. Heute zu Gast ist Christiane Schachtner. Wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, heute mit uns zu sprechen.
Sehr gerne. Ich bin 1970 in Ost-Berlin geboren worden, im Friedrichshain, und habe sozusagen bis zur Wende Schule, Kindergarten, Ausbildung, meine erste Arbeitsstelle. Und als die Wende kam, war ich 18.
Und wie würden Sie sagen, standen Sie zur SED? Was war Ihre Haltung damals?
Das war eigentlich total egal. Also das hat mich nicht interessiert. Als ich wählen durfte mit 18, da war viel ja im Prinzip die Mauer. Das heißt, die Wahl war ja sowieso, es gab ja nur die eine Partei, ist man sozusagen gewählt, und die war immer wieder an der Macht. Es gab keine Demokratie in dem Sinne, dass jetzt mehrere Parteien darum gekämpft haben, die Regierung zu bilden, sondern das ist wie in China jetzt auch. Da ist es sozusagen klar, da ist immer wieder die gleiche Partei dran. Oder auch mit Putin. Also früher hieß es immer Diktatur des Proletariats, aber eigentlich war es eine Diktatur von einer Partei. Entweder man hat mitgemacht oder man hat eben auch Strafen bekommen. Also durfte vielleicht nicht Abitur machen oder eine bestimmte Ausbildung oder wurde sogar auch verhaftet, was ich dann auch so von anderen gehört habe. Eine ehemalige Arbeitskollegin, da wollten sie der sogar das Kind wegnehmen, weil sie nicht konform war mit der Regierung. Also jetzt im Nachhinein gibt es eben viele Sachen, was ich als Jugendlicher gar nicht so mitgekriegt habe. Ich hatte ja mein eigenes Leben, habe mich da eingerichtet, hatte meine Freunde, sind verreist, und man kam eigentlich nur in Verbindung, wenn man mal an der Mauer lang spazierte, dass es eben da zu Ende war, die Welt, und man nicht überall hinreisen konnte, also nur ins sozialistische Ausland.
Ist die Mauer schon gefallen, als Sie 18 waren?
Genau. Und da war noch so ein kleines bisschen die DDR, und da war ja schon so ein Umbruch. Und ich weiß, dass auch meine Eltern bewusst die Partei nicht gewählt haben. Und trotzdem war das Wahlergebnis aber danach so, dass die wieder die meisten Stimmen hatten. Also haben sie noch versucht, sozusagen kurz vor Ende dieses Landes trotzdem immer noch ihre Macht zu zeigen. Aber es bröselte ja überall an allen Ecken und Enden. Ich war ja mit einer Freundin auch in der Kirche, und es gab ja die Kirche von unten. Also da war sozusagen, fing es an, in der Kirche sich Menschen zu treffen, die eben gegen das Regime waren. Und das hieß Kirche von unten. Da waren viele, die dann auch den Umsturz mit ins Leben gerufen haben, wie Bärbel Bohley, und es gab so bestimmte führende Köpfe. Und die Kirche hat den Menschen Raum gegeben, so eine Art Widerstand, also jetzt nicht so revolutionär, so mit Fahne und so, sondern die Kirche hat sozusagen Raum gegeben, dass sich Menschen treffen, die eben anderer Meinung sind. Denn fängt es ja auch so an, dass man, 1. Mai war Demonstrationen, dann wurden schon mal Plakate hochgehalten von Rosa Luxemburg, die gesagt hatte, Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden. Und Andersdenken war ja nicht gewünscht. Und die wurden dann halt reihenweise alle verhaftet. Und das war sozusagen schon 1-2 Jahre, bevor die Mauer fiel, fing es schon an zu bröseln, das ganze System, dass immer mehr Menschen dagegen waren. Und in der Kirche hat man sich eben getroffen. Es gab die Gethsemane-Kirche. Das war eine ultra wichtige Kirche, wo viele Podiumsdiskussionen, wo sich die Menschen getroffen haben und wo dann auch die Stasi, die das dann auch massiv beobachtet haben. Also da wurde man dann bespitzelt und so.
Sie hatten vorhin auch noch Ihre Eltern erwähnt. Ja. Waren die von Anfang an gegen die SED oder kam das erst so mit den Jahren?
Man war natürlich gegen viele Sachen, weil einfach vieles nicht möglich war. Aber man hat sich im Prinzip in diesem Land eingerichtet. Also man hat dann eher in der Küche oder so, scheiß DDR, und das kriegt man nicht zu kaufen und das ist schwierig, und man musste ja irgendwie 10 Jahre auf ein Auto warten oder 10 Jahre auf einen Telefonanschluss und solche Sachen. Es war einfach immer, man konnte nicht einfach in irgendein Geschäft gehen und kaufen, was man eben wollte, sondern es gab ein paar Sachen, wie jetzt die Supermärkte jetzt hier so voll sind, gab es einfach nicht. Und man hat eigentlich so geschimpft darüber, aber man hat sich eben in diesem System auch eingerichtet. Man war jetzt nicht, dass man revolutionär dagegen war und irgendwelche Pamphlete geschrieben hat, aber man hat eben gelebt und man hat teilweise auch gut gelebt. Das Erschreckende, dass im Prinzip man immer mitgemacht hat und nicht schon vorher diesen Unrechtsstaat verurteilt hat. Weil man konnte ja nichts ändern. Also was sollte man machen? Ja, also ich bin jetzt auch nicht so, oder meine Eltern, dass sie revolutionär denn da dagegen sind und diskutieren, sondern dann hätte man ganz schnell, wäre man verhaftet worden oder hätte irgendwelche Sachen nicht machen können oder so. Es war ja früher auch in der Schule, dass nur ganz wenige Abitur machen durften. Es durften ja nur maximal 2 oder 3 Schüler in der Klasse Abitur machen, weil das einfach nicht gewünscht war, weil die waren ja ein Arbeiter- und Bauernstaat. Und studieren war sozusagen nur für die parteiinternen Freunde, was weiß ich. Also eine Freundin von mir, die war dann auch in der FDJ-Leitung und hatte gute Noten und wurde dann sozusagen delegiert, dass sie Abitur machen durfte. Aber das durften nur ganz wenige.
Also kam es nicht immer direkt darauf an, so wer die besten Noten hatte?
Naja, beides, genau. Also man musste schon Einser sein auch. Und musste aber eben auch, also da hat man auch gelogen. Ich bin mit meiner Freundin auch in die Kirche gegangen. Wir sind dann irgendwann in die junge Gemeinde gegangen, weil da einfach ein Raum gegeben wurde für junge Leute, sich zu treffen. Wir haben dann Silvester gefeiert, Fahrten gemacht und gezeltet, Paddeltouren und haben dann da so einen Raum gehabt, wo wir dann irgendwie uns getroffen haben, da Tee getrunken, Schmalzstullen gegessen oder auch Alkohol und genau. Und das hat zum Beispiel die FDJ einem nicht geben können, weil das war einfach, das war langweilig, das wollte keiner. Also ich kenne eigentlich keinen. Wir hatten einen in der Klasse, da war verboten, Westfernsehen zu gucken. Und wenn wir uns nach dem Wochenende uns unterhalten haben über irgendwelche Sendungen oder also, da konnte der immer nicht mitreden. Also es war ganz wichtig. Der Westen war, da haben wir uns orientiert, ob das jetzt Musik war, Mode, alles. Wir wollten eben auch so angezogen sein. Aber es gab es halt in den Jugendmoden gab es nicht. Entweder hatte man eine Oma, die konnte gut nähen oder stricken. Oder man hatte Westverwandte, wo man dann Westgeld gekriegt hat. Und dann konnte man in diesen Intershops, in Mitte, in der Nähe der Friedrichstraße und so, gab es so eine sogenannten Intershops. Und da konnte man Westwaren einkaufen mit Westgeld. Also von Spielzeug, Anziehsachen, Schokolade, was weiß ich, also und Schmuck und alles Mögliche.
Gab es vielleicht noch andere Träume oder Sehnsüchte, die Sie aufgrund des Regimes nicht
reisen konnten? Die Welt sehen. Das war das große Thema, dass man wirklich nur mit der Finger auf der Landkarte, weil wir hatten ja nur diese paar sozialistischen Länder, wo dann Polen, Tschechoslowakei, Ungarn. Ungarn war aber sehr teuer, Bulgarien auch, da kann man fast gar nicht hin. So ein paar, Kuba war auch sozialistisch, aber da kann man auch nicht richtig hin. Da musste man sozusagen eben auch, gab so eine FDGB, Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, und die haben so Reisen organisiert und da musste man dann aber auch Verbindungen haben, um zum Beispiel solche exorbitanten Reisen wie nach Kuba oder nach Russland auch machen zu können. Also meine Eltern sind mal nach Russland gefahren, aber das war halt eine geführte Reise und man durfte nicht abseits der Wege gehen, weil man vielleicht irgendwas gesehen hat, was dann vielleicht nicht so schön war in dem Land, sondern es war ja der große Bruder, das war ja das Vorzeigeland, an dem sollten wir ja uns orientieren. Und da war ja auch nicht immer alles toll. Also man hat nur das gezeigt bekommen, was eben schön ist. Und das andere, dass es vielleicht ärmlich ist oder die Häuser kaputt sind, durfte man ja nicht sehen.
Gab es vielleicht auch Vorteile, die Sie an dem Regime gesehen haben?
Naja, es wird immer so viel darüber geredet, dass im Prinzip jeder, es gab keine Arbeitslosigkeit, die Kinderbetreuung war abgesichert. Es gab unheimlich viele Kindergärten und Krippenplätze, wo ja schon die Mütter ihre Kinder, die waren ja 8 Wochen alt, haben die schon in die Krippe gegeben und sind dann eben Vollzeit wieder arbeiten gegangen. Und man hatte ein sicheres System, wo alle, war die Ausbildung war gesichert, du hast dein Geld gehabt, die Mieten waren unheimlich günstig, da hat ja eine Wohnung, hat ja 50 Mark gekostet, die Miete im Monat. Und wurde eben alles subventioniert und gefördert auch. Genau. Und damit hatten viele, als die Mauer fiel, zu tun, dass eben diese Sicherheit des Systems nicht mehr da war, sondern dann war freie Marktwirtschaft, man musste sich eben selber kümmern, da kam keiner, hat gesagt, so ist dein Weg, sondern es war unheimlich viel offen. Manche haben das einfach nicht geschafft, diesen Wechsel in freies System. Also manche haben dann auch dem alten System dann irgendwann so ein bisschen hinterhergeweint, wo dann alles sicherer war und genau, man sich nicht im Prinzip anstrengen musste.
Also Sie hatten ja auch kurz vorher die Stasi erwähnt.
Ja.
Wissen Sie, ob Sie eine Stasi-Akte haben? Haben Sie sich die jemals angeguckt? Sie waren ja noch ziemlich jung und Konnte man dann überhaupt über sie irgendwas?
Da habe ich mit einer Freundin, wie gesagt, mit der ich in die Kirche gegangen bin, auch manchmal geredet, weil auch in der Kirche oder in einem sicheren Raum, wo man dachte, da sind alle einer Meinung und gleich, waren ja auch manchmal die besten Freunde bei der Stasi. Das weiß ich nicht, das ist eine Spekulation. Ich habe niemals Akteneinsicht oder gefragt, ob ich überhaupt eine habe. Vielleicht bin ich mal irgendwo erwähnt worden, ja, keine Ahnung. Aber ich bin eigentlich nicht so aufgefallen, sondern ich war eigentlich eher ein leiser Mensch, dass ich jetzt nicht irgendwelche Reden, auch wenn wir uns getroffen haben in der Kirche, da war ja Themen, die halt Jugendliche halt, so wie er auch miteinander redet im Prinzip, das war sozusagen so Thema für uns jetzt und nicht, dass wir jetzt gesagt haben, oh ja, jetzt machen wir hier Flugblätter und so und genau, deswegen war es für mich nicht relevant, jetzt die Stasi.
Gab es vielleicht Misstrauen in der Gesellschaft generell, dass sie Angst hatten, dass Freunde von ihnen vielleicht die Angst sind?
Kenne ich nicht.
Haben Sie es auch nicht irgendwie von Ihren Eltern so mitbekriegt?
Ich habe da, glaube ich, so ein anderes Bild. Ja, das ist so, ja, die Stasi denn und die sind dann hinterm Vorhang und alles tuschelt so, weiß ich, wie früher in der NS-Zeit oder so. So war es nicht, sondern man hatte wirklich ein ganz, ganz normales Leben und kam mit solchen Sachen, also ich jedenfalls, überhaupt nicht in Berührung, weil wir uns eben da in diesem System so eingerichtet haben und deswegen wahrscheinlich auch nicht auf der Liste standen. Andere, die haben einen Ausreiseantrag gestellt und die wurden natürlich bespitzelt und das haben wir ja nicht gemacht. Also in unserer Familie hat auch mein Onkel einen Ausreiseantrag gestellt und dann hat meine Familie ihn dann wieder versucht zu überzeugen, den dann zurückzunehmen, weil es eben Schwierigkeiten gibt und Schwierigkeiten wollten wir ja eigentlich auch nicht haben. Wir wollten ja einfach leben.
Sie sind ja in die Kirche gegangen, ein Ort für Kritik.
Ja.
Und würden Sie sagen, es war mehr so ein Trend, dass man mit seinen Freunden da hingegangen ist?
Nee, gar nicht. Das war gar kein Trend. Also ich hatte eine Freundin, die war irgendwie offen für solche Sachen oder hatte eben erfahren, dass es die Möglichkeit gibt und hat gesagt, Mensch, komm doch mal mit und ist total toll da. Und dann bin ich halt mitgegangen und dann ist es so langsam eben entstanden. Ich war dann auch im Posaunenchor. Unser Pfarrer, der war sehr rege, der hat dann im Posaunenchor ins Leben gerufen. Da habe ich dann Trompete gespielt, viele Jahre lang und haben dann halt Fahrten gemacht und das war halt eine Freizeitbeschäftigung, die eben der Sozialismus oder die FDJ oder die Partei oder was auch immer jungen Menschen einfach nicht bieten konnte. Das war immer, da waren immer irgendwelche Pamphlete, Parolen und das wollte man einfach nicht hören. Ja, diese ganze Stadt war ja vollgepflastert mit mein Kampf, mein Arbeitsplatz ist mein Kampfplatz und für den Frieden. Und in der Schule gab es ja die FDJ mit Vorsitzenden und Bandzeitungsredakteur und Kassenwart und dann musste man immer eine Wandzeitung machen für den 1. Mai und also es wurde immer sozusagen aufdoktriniert und keiner hatte eigentlich dazu Lust. Man hat es gemacht, okay, mal wieder dran und dann halt weg und vergessen.
Und gab es in Ihrem Umfeld vielleicht aktive Regimekritiker?
Nee. Naja, das hat man halt hinter verschlossenen Türen gemacht. Jetzt, man ist ja auch nicht zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, das finde ich total doof oder so. Man hat sich, ja, also ich habe ja dann auch angefangen zu arbeiten im Rat des Stadtbezirks Lichtenberg in einem Büro. Und da waren natürlich alle in der Partei, ich nicht. Und dann war 1. Mai zum Beispiel und da musste man immer zum 1. Mai musste man zur Demonstration gehen und ich hatte mal keine Lust und dann habe ich immer gesagt, ja, meine Tante hat Geburtstag oder ich weiß ich nicht, ich kann nicht und dann, ja, bist du nicht für den Frieden? Und ich sage, ja, natürlich bin ich für den Frieden, aber es hat ja damit nichts zu tun. Also das war so ein Zwang, man musste sozusagen. Dann bin ich dann teilweise lustlos mitgelaufen und hatte dann immer geguckt, ob ich irgendwo seitlich so mich verkrümeln kann, aber da waren oft so Absperrungen, manchmal waren so Lücken und da bin ich immer weiter zurückgefallen hinter meinen Kollegen, dass sie mich dann gar nicht mehr gesehen haben und dann habe ich mich dann da verkrümelt, weil ich keine Lust hatte, weil ich ja nicht dahinter stand. Das war ja so künstlich, ja, so eine Aufmärsche mit Fahnen schwenken und irgendwie bis zur Tribüne, wo dann Erich Honecker mit seinen Leuten dann da stand. Ich bin nie bis zu dieser Tribüne gekommen. Ich bin immer vorher schon, entweder habe ich es geschafft, dass ich gar nicht mitlaufen brauchte, weil ich irgendeine Ausrede hatte, oder ich habe mich dann selber irgendwo verkrümelt. Kannte ich keinen, der jetzt irgendwie Repressalien oder so erfahren hat. War in meinem Umfeld, meinem Freundesbekanntenkreis, war das nicht gewesen. Kann ich jetzt nicht drüber erzählen.
Und ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Medien staatlich gelenkt wurde?
Klar, volle Kanne. War ja nur alle, ob es jetzt die Nachrichten waren, die Aktuelle Kamera, so hieß die ja, dann halt Neues Deutschland, das war die Zeitung, da war natürlich immer von wie toll wir sind und der Plan wurde erfüllt und übererfüllt und welche Errungenschaften wir gemacht haben. Und dabei war überhaupt nichts mit Errungenschaften. Es sind ja viele Wissenschaftler, sind ja vor der DDR oder als es noch so ein bisschen die Mauer offen war, sind ja geflüchtet, weil einfach keine Möglichkeiten waren, jetzt ihre Visionen sich zu erfüllen. Also jetzt zum Beispiel nach Automobil, ja, da waren tolle Sachen, wo man richtig geile Autos und dann war, ja, geht nicht, kein Material, das war nicht und das will die Partei nicht. Also immer waren sozusagen Widrigkeiten, wo die Leute dagegen ankämpfen mussten und manche sind dann eben gegangen und andere haben sich arrangiert.
Sie waren ja auch noch ziemlich klein zur Zeit. Wie haben Sie in der Krippe oder im Kindergarten, in der Schule so diese Propaganda aufgenommen? Wurde die auch von Lehrern aktiv einfach Ihnen gefüttert?
Oder? Also im Kindergarten nicht. Ich hatte einen ganz geilen Kindergarten. Das war die schönste Zeit. Da kann ich mich eigentlich an nichts erinnern. Aber in der Schule schon. Da ist man ja erstmal Jungpionier mit dem blauen Halstuch. Dann wird man Thälmann-Pionier mit dem roten Halstuch. Und dann wird man ja FDJler mit dem blauen Hemd und diesem Sonnenemblem. Und wir hatten auch Staatsbürgerkunde. Das war so ein Unterricht, wo im Prinzip der Sozialismus hochgehalten wurde und wie toll wir sind und solche Sachen. Genau. Also im Unterricht wurde es schon. Und ich habe mich ja früher dann auch, also nach der Wende darüber geärgert, dass ich im Prinzip von der Welt gar nicht viel wusste. Im Geschichtsunterricht sind wir durch Mittelalter, keine Ahnung, Bronzezeit durchgaloppiert und waren dann gefühlt 3 Jahre nur im Sozialismus und im Widerstand und Faschismus und solche Sachen. Und im Geografieunterricht habe ich eigentlich nur die Sowjetunion mit ihren Bodenschätzen und ihren Flüssen und Bergen und von der anderen Welt habe ich eigentlich gar nicht viel im Geografieunterricht mitbekommen. Also es war schon einseitig in die sozialistischen Bruderländer ausgerichtet oder halt auch in der Vergangenheit, dass eben dann irgendwann der Sozialismus gesiegt hat über den Widerstand im Faschismus auch und natürlich dann der Siegreiche der Sowjetunion und dass diese ganzen drei Mächte mit England, Frankreich, Amerika, das haben wir gar nicht so mitgekriegt oder gelehrt bekommen oder dass im Prinzip ja Deutschland aufgeteilt wurde. Die haben sich ja an einen Tisch gesetzt mit Stalin und haben Deutschland wie so einen Kuchen aufgeteilt. Haben gesagt, du kriegst das. Und Stalin hat ja mitgemacht. Stalin war ja auch, früher hieß ja die Frankfurter Allee Stalinallee. Genau, da sind ja diese Prachtbauten entstanden, die eben symbolisieren sollten, wie toll das Land ist und dass jetzt die einfachen Arbeiter auch in solchen Palästen wohnen dürfen. Und irgendwann ging aber das Geld aus und diese Allee wurde dann irgendwann nicht mehr weitergebaut.
Haben Sie vielleicht bemerkt, dass diese Propaganda Sie beeinflusst hat oder vielleicht, dass Sie es verinnerlicht haben?
Unbewusst? Nee, auf keinen Fall. Die Propaganda war eher abstoßend, weil man wusste, dass das Lüge ist, dass es totaler Quatsch ist. Ja, wir sind nicht toll. Sondern man hat ja gesehen, dass man Sachen nicht kaufen konnte. Man ist losgegangen in einen Laden. Es gab ja diesen Witz, dass jeder DDR-Bürger ist mit einem Beutel los. So, weil irgendwo zufälligerweise wurde gerade Ware angeliefert und dann hat man sich erstmal angestellt. So, und dann erst gefragt, was gibt's denn hier eigentlich? Und hat dann gleich mehrere Sachen gekauft oder wenn man irgendwo in einem Laden war, wo es vielleicht irgendwelche tollen Sachen mal gab, konnte man die auch tauschen oder so, dass man, du hast hier in einem Schuhladen, da gab's mal Adidas-Schuhe und ich war in einem Laden, keine Ahnung, da gab es dann irgendwie tollen Rotwein und dann hat man das sozusagen getauscht oder auch Rezepte ausgetauscht. Denn die erste, ja, Pizza, was ist denn Pizza? Ja, das ist so ein Teig. Was? Und dann, wie macht man das denn? Dann wurde dieses Rezept dann irgendwie weitergegeben und dann hat man selber das dann sozusagen gekocht, weil es gab keine Tiefkühlprodukte bei uns. So, es gab so Dosen mit irgendwelchen komischen Linsen und Erbsen, so eine komischen Suppen und das war es im Prinzip. So, es gab auch nur ein Salz, entweder hat man das Salz gekauft oder nicht. Nach der Wende habe ich ewig gebraucht einzukaufen, weil es so viele Sachen von ein und derselben Sorte gab, dass ich irre lange gebraucht habe. Also es gab wenig, man hat aber eben frisch gekocht, gab keine Fertigsachen.
Sie hatten vorhin auch darüber geredet, dass eigentlich Ihre ganze Klasse Westfernsehen empfangen konnte.
Ja.
Und wie war das für Sie, so einfach so diese Außenwelt zu sehen?
Na, das war ja jetzt nicht plötzlich, dass ich so angeschaltet habe und da so, wow, oh, das ist ja hier voll bunt und schön, sondern das Westfernsehen war ja im Prinzip schon immer so da. Also vielleicht bin ich auch zu jung gewesen, dass ich jetzt in den 60er, 70er Jahren das nicht so mitgekriegt habe. Aber als ich dann so selber den Fernseher bedienen konnte, das war ganz normal. Also alle haben das geguckt und also ich habe kaum Ostfernsehen eigentlich geguckt. Also wenn eigentlich nur komplett zu 99,9% sozusagen Westfernsehen, weil da einfach die interessantesten Sachen waren und Sendungen und Filme und so.
Und ist Ihnen vielleicht aufgefallen, wie generell über den Westen berichtet wurde, so ein Ostfernsehen?
Naja, in den Nachrichten war natürlich, also damals war es ja noch schlimmer mit der Arbeitslosigkeit und dann dachte man schon manchmal so, eigentlich bin ich froh, doch hier zu leben und nicht arbeitslos zu sein oder irgendwelche Drogenabhängigen zu haben. Es gab natürlich auch Drogen und Prostitution in der DDR, aber eben versteckt. Also da standen jetzt nicht irgendwelche Frauen an der Straße, sondern es gab dann wahrscheinlich auch für irgendwelche Diplomaten oder in irgendwelchen Hinterhöfen, was man nicht so mitgekriegt hat, bestimmt sowas eben auch. Aber hat man jetzt nicht so mitbekommen.
Ich dachte eigentlich immer, dass, okay, die meisten Ostfernsehen geguckt haben.
Nein, weil da gab es ja nichts. Was hatten die denn einen entgegenzusetzen oder so? Also vielleicht noch so Märchenfilme, so russische oder tschechische, hier drei Haselnüsse für Aschenbrötel oder solche Sachen. Da hat der Osten ganz gute Filme gemacht, aber ansonsten war, weiß ja nicht, kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr ein Colt für alle Fälle, Bonanza, Denver Clan, irgendwelche Krimis aus den USA oder so, das haben wir gesehen. Aber Berlin war immer noch mal ein kleines bisschen anders als der Rest der Republik. Es gab ja in Dresden zum Beispiel das Tal der Ahnungslosen, hat man das genannt. Weil Dresden lag in so einem leichten Tal und die Fernsehwellen sind sozusagen über dieses Land drüber hinweggegangen, sodass sie das nicht empfangen konnten. Und Berlin war immer noch mal als Hauptstadt und natürlich als Repräsentation gegenüber dem westlichen Ausland noch mal anders. Also wir wurden eigentlich ein bisschen gehasst. Wenn man mit einem Auto in eine andere Gegend der DDR gefahren ist, konnte es schon sein, dass irgendeiner den Lack zerkratzt hat oder den Spiegel abgebrochen hat, weil eben in Berlin wurde vieles reingepumpt, was andere Städte nicht bekommen haben, wie Südfrüchte, die Bananen oder Waren halt auch, oder es wurde renoviert, irgendwelche Sachen, also aber meistens nur die Protokollstrecke, wo Erich Honecker lang gefahren ist, da waren die Häuser schön und hat man dann einmal hinter das Haus geguckt, war es eben alles kaputt, genau. Und Berlin hatte immer noch einen anderen Stellenwert als andere Städte in der DDR, damit man sozusagen zeigt, ah, guck mal, was wir hier Tolles haben, wie zum Beispiel auch der Sport. Es wurde ja unheimlich viel Geld in den Sport reingepumpt. Das heißt, wenn Olympia war, wollte natürlich die kleine DDR auch die meisten Medaillen und haben sie ja auch geschafft. Ja, die haben ja wirklich Spitzensport betrieben und natürlich auch mit Doping und wo schon Kinder und Jugendliche im Prinzip Medikamenten behandelt wurden, damit sie große Leistungen bringen. Aber das war ein großes Aushängeschild auch. Der Sport, genau.
Und gab es nie Konsequenzen dafür, dass Sie Westfernsehen geguckt haben?
Nein. Also was man nicht machen durfte, ist irgendwelche Westsachen. Also ich weiß, dass das war mal total in, so ein Armeeparker zu tragen, wo im Prinzip die Fahne von Westdeutschland drauf war. Und das musste man dann sozusagen zu Hause lassen. Oder es wurde einem sogar weggenommen. Ich hatte mal Comics irgendwoher bekommen, Mickey-Maus-Hefte oder so. Und das war Schundliteratur, wo wir dachten so, das sind Comics, das ist Mickey Mouse und Donald Duck, was ist denn das jetzt an Propaganda vom Westen? Aber die wurden uns zum Beispiel weggenommen und die haben wir nie wiederbekommen. Also so offensichtliche Westsachen, die halt eine Botschaft transportieren, waren in der Schule verboten.
Sie haben jetzt gerade Schundliteratur gesagt. Gab es wirklich so eine Liste, wo dann auch drauf stand oder konnte man einfach nur so sagen, so nein, das ist Schundliteratur, das nehmen wir euch weg?
Genau, also wie zum Beispiel diese Mickey-Maus-Hefte zum Beispiel, ja. Wir hatten eigentlich eine total tolle Bücherkultur, sodass auch die aus dem Westen zu uns gekommen sind, haben oft Bücher gekauft, weil die hier bei uns auch ultra günstig waren. Also irgendwelche Kunstkataloge, Bücher oder so, die waren im Westen total teuer. Und hier gab es die für, keine Ahnung, für einen Appel und ein Ei. Und da haben wir uns Ostler manchmal geärgert, dass eben die vom Westen rüberkamen, noch das Wenige, was wir hatten, auch noch weggekauft haben und natürlich auch an Literatur oder an Sachen rangekommen sind, die mussten dann nur einmal so ein bisschen mit 10 West, dann haben die sozusagen auch alles bekommen oder konnten ins Restaurant auch rein, wo wir draußen warten mussten, sodass die dann halt mit ihrem Westgeld das auch noch bekommen haben, wo wir noch warten mussten.
Also es hat sich auch so eine Art Nicht-Mögen zwischen Ost- und Ost- und West-Berlin so gebildet.
Vielleicht war es auch so ein leichter Konkurrenzkampf oder so, aber eigentlich hat man sich ja immer an den Westen orientiert und war natürlich auch neidisch darauf, dass die eben Sachen machen konnten, Reisen oder irgendwelche Ausbildungen, Studium, die Welt stand ja denen offen. Und da war man schon eher neidisch, genau, weil man das auch gerne haben wollte, aber nicht bekam. Und man immer dachte, boah, wenn ich Rentner bin, das ist noch so lange hin, ich bin noch, keine Ahnung, noch 50, 60 Jahre. Und dann durfte man ja sozusagen fahren in den Westen, wenn man das Rentenalter erreicht hatte. Genau.
Und war diese Konkurrenz dann ein Problem beim Mauerfall, also nach dem Mauerfall?
Na, erstmal war natürlich die Euphorie da überhaupt, dass die Mauer gefallen ist, dass man das noch miterleben durfte. Und ich war ja noch ziemlich jung und dann stand plötzlich die ganze Welt offen. Aber nachdem die Euphorie sich so langsam gelegt hatte, hat eben der Westen alle seine Werte dem Osten übergestülpt, sodass im Prinzip man dachte, im Osten hat man ja alles falsch gemacht. Also das war falsch und bin vom Beruf auch Erzieherin gewesen. Und da waren die Erzieher im Kindergarten schon sauer, weil plötzlich kamen vom Westen Leute rüber, die Schulungen mit denen gemacht haben und denen sozusagen jetzt beigebracht haben, wie man Kinder richtig erzieht. Und die haben gesagt, na, wie haben wir jetzt irgendwie jahrzehntelang alles falsch gemacht? Haben wir nur Blödsinn gemacht? Ja, also im Prinzip blieb teilweise von der DDR nichts mehr übrig. Und eigentlich war ja der Mauerfall so, dass nicht die Wiedervereinigung im Vordergrund stand, sondern dass wir als DDR wollten ja eigentlich bleiben. Das war ja gar nicht geplant, dass es ein Land wird. Und das ist aber eben mit der Zeit so entstanden und die jetzt zum Beispiel mit der Kirche von unten, die das sozusagen angeschubst haben, die waren sehr enttäuscht, dass es eben eine andere Richtung genommen hat, als sie eigentlich dachten. Sie wollten eben sich öffnen, aber die DDR sollte als eigenständiges Land bleiben. Aber da war eben die Politik dagegen, war ja Kohl, der Kanzler der Einheit und dann haben wir das Westgeld gekriegt. Das wurde ja auch nicht 1:1 getauscht, sondern man konnte irgendwie so viel 1.000 Euro hat man 1:1 gekriegt und so viel Mark sozusagen dann eben weniger. Das heißt, das, was man auf dem Konto mal angespart hatte, war viel weniger, als man eigentlich dann hatte, weil es ja in Westgeld umgemünzt wurde. Und der Westen war dann auch irgendwann auch enttäuscht oder sauer auf den Osten, weil eben viel Geld erstmal in den Osten auch reingepumpt wurde. Genau, da gab es dann noch die Treuhand. Das war so eine Institution, die sozusagen die Ostfabriken und Firmen sozusagen denn verkauft und abgewickelt haben. Da sind ja ganz viele Firmen sind ja kaputt gegangen. Und deswegen ist zum Beispiel im Osten auch die AfD so stark, weil eben der Osten, weiß ich, Mecklenburg-Vorpommern, wo vielleicht eine Industrie war oder Werften, wo Schiffe hergestellt wurden, die wurden zugemacht, weil die einfach nicht wirtschaftlich waren, die Mittel waren veraltet, die Werkzeuge, was weiß ich, und dann wurden die einfach zugemacht. Und dadurch ist dort eine sehr, sehr große Arbeitslosigkeit entstanden. Und da, die Wut ist eigentlich immer noch in diesen Gegenden so, dass jetzt zum Beispiel die AfD dort immer noch leichtes Spiel hat, weil eben wenig danach entstanden ist. Es ist einfach viel geschlossen worden, wo die Leute ihre Arbeit hatten und danach war eben dann teilweise eine große Arbeitslosigkeit. Und dann haben sich viele wieder so ein bisschen die DDR zurückgewünscht. Also man kann eben nicht alles haben. Man hat die Freiheit, aber will die Sicherheit haben, das ging halt nicht. Und jetzt haben wir ja eben den kompletten Kapitalismus, der auch nicht gut ist. So eine Mischung aus Sozialem und Marktwirtschaft, genau.
Haben Sie auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Also sind Sie arbeitslos geworden nach dem Mauerfall?
Nein. Meine Mutter schon. Die hat beim DTSB gearbeitet. Das war der Deutsche Turn- und Sportbund, der sozusagen den Sport im Land organisiert hat mit Pokale, Plakate, Fanfarenzüge und sowas alles. Und das war so ein richtig ultrasozialistischer Verein. Und da ist sie gleich entlassen worden und sie ist in so ein Loch reingefallen, war dann arbeitslos, hat dann irgendwie da gejobbt, hier gejobbt, dann gab es diese Maßnahme für 1 Mark irgendwie arbeiten pro Tag und hat sich dann so langsam wieder rausgearbeitet. Aber ich habe mich mit ihr unterhalten und sie meinte, sie wollte nie wieder die DDR zurückhaben. Es war eine harte Zeit für sie, weil sie wenig Geld hatte und viel arbeitslos war und immer nicht wusste, wie es weitergeht. Aber sie meinte, dass die Freiheit einfach in einem freien Land leben zu können, machen, was man will, trotzdem ihr wichtiger war. Aber manche haben es nicht geschafft. Ja, manche waren eben dann frustriert und sauer, dass eben sie arbeitslos waren, wenig Geld hatten und so. Und im Prinzip sich dann die tollen Waren in den Kaufhäusern und im Supermarkt auch nicht kaufen konnten.
Also gab es auch keine Hilfestellungen, wie zum Beispiel jetzt gerade das Bürgergeld wurde auch niemandem gegeben?
Ich weiß es gar nicht. Da müsste ich Sie nochmal fragen, weil es wurde ja auch nicht eins zu eins, wir haben ja auch in die Rente sozusagen eingezahlt und das musste ja auch alles mit dem Westgeld sozusagen umgerechnet werden. Und die haben ja das Geld erwirtschaftet in der DDR, die gab es aber nicht mehr. Das heißt, der Westen hat es übernommen, aber die haben gesagt, na ja, zu 100% übernehmen wir das nicht, sondern ja, nur ein bisschen. Also es war schwierig, ja.
Und haben Sie noch konkrete Erinnerungen vom Mauerfall?
Ja. Na, da war ich 18. Genau. Ich kann mich bloß erinnern, ich habe geschlafen und mein Bruder kam irgendwie zu mir und meinte so, war die Mauer. Und am nächsten Morgen habe ich gesagt, hä, habe ich das geträumt? Er so, doch, doch. Und da ich aber in so einem Betrieb war, der so ultrasozialistisch war, habe ich das gar nicht glauben können. Und ich ärgere mich jetzt eigentlich noch im Nachhinein, dass ich auch nicht sofort los bin, sondern ich bin wirklich erst 3 Tage, nachdem die Mauer schon offen war, bin ich mit meinem Vater an die Grenze zum Wedding gefahren und bin dann dort rüber. Das heißt, diese Bilder, die man so kennt, ja, wo dann die Trabis über die Brücke fahren und alles ist voll und so, da war ich gar nicht dabei und da ärgere ich mich jetzt, weil ich das einfach, ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, das kann gar nicht sein. Und die Bürotanten da in meinem Büro, die rannten dann durch die Gegend und da so, oh Schachtner, gehen Sie bloß nicht auf die Straße. Es ist Revolution und alles ganz schlimm. Und ich hatte so ein bisschen Angst und dachte mir so, Gott, was passiert hier? Und ich habe mich gar nicht so richtig getraut, weil man war so gefangen in diesem System und was wirklich kann gar nicht sein. Und ja, da war ich erst 3 Tage später und dann dachte ich, oh, toll. Genau. Und dann hat man ja dieses Begrüßungsgeld auch bekommen. Jeder DDR-Bürger hat ja mit seinem kleinen blauen Ausweis, ist man zur Bank gegangen und hat 100 Mark Begrüßungsgeld bekommen. Viele haben das auf den Kopf gekloppt und haben irgendwelche Sachen gekauft. Und meine Freundin, mit der ich auch in der Kirche war, die meinte so, ja, Dänemark ist das einzige Land, was die DDR-Bürger akzeptiert. Und da sind wir mit dem Zug, das konnte man auch in DDR-Geld bezahlen, bis nach Kopenhagen gefahren und haben dann sozusagen mit unseren 100 Mark waren wir in der Jugendherberge und haben uns dann Kopenhagen angeguckt und das war total geil. Und da dachte ich so, boah, toll. So. Und da meinte meine Freundin noch so, ja, und Schweden ist ja gar nicht weit weg, komm, wir gehen zu der Fähre und fahren nach Schweden. Wir so, oh ja, machen wir. Und Schweden war aber gar nicht mit dabei, die DDR-Bürger zu akzeptieren. Und wir waren total naiv. Das war ja auch eine Grenze. Man hat die Fähre verlassen, da stand ein Zollbeamter. Dann haben wir unseren kleinen blauen DDR-Ausweis hingezeigt. Dann wurden wir gleich verhaftet. Und sind dann in so ein Container erstmal eingesperrt worden und dann haben die uns im Prinzip dann, nachdem die Fähre, die nächste wieder zurückfuhr, auf die Fähre begleitet, haben geguckt, dass wir auch wirklich wegfahren und dann waren wir weg. Und dann hatte Berlin auch für die DDR-Bürger in den Theatern extra Karten zurückgelegt, was weiß ich, 10, 20 Karten. Und dann konnte man mit seinem kleinen blauen DDR-Ausweis an die Kasse gehen und konnte sich da kostenlos die Karten, dass sozusagen die Bundesregierung so ein Programm, ja, so für ein paar Monate war das, dass wir sozusagen an der Kultur kostenlos teilnehmen konnten. Und da waren wir dann im Theater des Westens. Wir hatten einen Logenplatz und sind dann da einfach rein. Und die Wester, die haben uns dann angeguckt, so, was, die können hier einfach, wir haben eine teure Karte gekauft. Und wir so, sind dann einfach rein. Und da war mal eins im Theaterstück, das war ganz schlimm. Die sind da alle nackt über die Bühne gerannt und dann sagte man so, oh Gott, was ist hier los? Und dann haben wir gesagt, wollen wir gehen in der Pause? Ja, wir gehen. Weil es hat uns ja nichts gekostet. Das haben wir natürlich dann auch noch mitgenommen, die Kultur, die denn die erste Zeit für uns kostenlos war. Genau.
Und dann nach dieser ersten Zeit ist Ihnen dann so richtig aufgefallen, okay, es ist nicht alles so. Friede, Freude, Eierkuchen.
Für mich war es ja so ein bisschen, also ich hatte keine Nachteile oder so. Ich habe dann auch nach der Wende eben die Ausbildung als Erzieherin gemacht in der Bismarckstraße, da am Ernst-Reuter-Platz. Hatte meine Wohnung, die nicht viel Geld gekostet hat und irgendwie kam ich mit meinem Geld zurecht. Mein Vater hat mich aber allerdings auch unterstützt und für den war es ganz gut, die Wende, weil der war Bauingenieur und hat immer schon ein Büro geleitet. Und wenn man eine Leitung hatte, früher in der DDR, hat man nicht mehr Geld verdient, sondern hatte nur mehr Arbeit sozusagen. Und für ihn war es richtig gut, weil er dann selbstständig war und richtig, richtig Geld verdienen konnte. Also dem ging es richtig gut. Bei dem hat alles, da die sozusagen die, die, die Selbstständigkeit, die freie Marktwirtschaft war für ihn genau richtig und die kam noch zur richtigen Zeit, dass er noch mehrere Jahre selbstständig arbeiten konnte. Und darum hatten wir Geldprobleme überhaupt nicht. Genau, ich bin dann auch gereist und bin dann nach Spanien mit dem Interrail-Ticket. Ich bin so, dass ich nicht Luxus brauchte oder so, sondern wir haben dann am Strand gepennt oder haben irgendwelche Leute kennengelernt. Und wenn ich es jetzt so jungen Leuten erzähle, so, was, einfach getrennt und du wusstest gar nicht, wo du schlafen. Viele wollen ja dann irgendwie so eine Reise, da haben sie ihr Hotel, so Koffer abstellen und dann erstmal schön an den Pool. Und das haben wir halt nicht gemacht, sondern wir sind einfach durch die Welt gereist und haben uns sie angeguckt und auch Abenteuer erlebt und so.
Also haben sie ihren Traum erwirklicht,
sozusagen. Ja, mit 18 kam es genau richtig. Da war ja noch alles offen. Ich konnte noch andere Studium, Ausbildung machen, reisen. Das war genau richtig. Und andere, die eben schon länger in der DDR waren und diesen Sprung nicht geschafft haben, die hatten eben so ein bisschen an diesen neuen Systemen zu knappern. Ja, weil eben nicht alles vorgegeben war, sondern man musste sich eben selber darum kümmern.
Und haben sie auch vielleicht gemerkt, dass von den Westberlinern, dass sie vielleicht sich so gefühlt haben, als ob Ostberliner ihnen was wegnehmen?
Na, es gab schon, dass die dann sich geärgert haben. Es gab ja diesen Solidaritätsbeitrag sozusagen, der gezahlt wurde von den Westlern und dass eben viel Geld auch erstmal in die Infrastruktur des Landes gesteckt wurden. Jetzt zum Beispiel der Ruhrpott, wo ja da Bochum, keine Ahnung, das ist ja alles total kaputt. Die Zechen sind geschlossen worden, hohe Arbeitslosigkeit. Und die waren dann schon sauer, dass eben jetzt hier die Häuser renoviert wurden, die Straßen gemacht wurden. Wir haben ja viel Altbauten gehabt, gerade im Prenzlauer Berg. Die waren ja alle kaputt, da bröselte der Putz runter. Meine Oma hatte ein Außenklo, Ofenheizung war an der Tagesordnung und da wurde eben viel Geld rein auch gesteckt, um die Städte auch schöner zu machen. Hackescher Markt, das sollte ja eigentlich abgerissen werden. Da waren ja schon die Bohrlöcher für den Sprengstoff und die Wende war sozusagen glücklich, dass die dann kamen, dass das gestoppt wurde, weil die DDR wollte das ja alles sprengen, weil es eben alt und marode war und kein Geld da war und keine Materialien, das sozusagen instand zu setzen. Es wurde ja eher diese Plattenbauten errichtet.
Da können Sie sich vielleicht noch erinnern daran, welche Schule Sie besucht haben?
Ja, die 13. POS Hermann Schlümme. POS hieß Polytechnische Oberschule. Und das war ja bei uns so das Schulsystem, dass man von der 1. bis zur 10. Klasse war man sozusagen in einer Klasse. Es gab keine Grundschule und keine Oberschule oder irgendwie sowas, sondern von der 1. bis zur 10. war ich sozusagen mit den Kindern oder Jugendlichen in einer Klasse. Genau. Und dann gab es ja das Abitur, gab aber kein Gymnasium, sondern es hieß dann EOS, erweiterte Oberschule. Und dann gab es aber auch noch, wenn man Abitur machen wollte und hatte nicht so gute Noten oder wurde nicht vorgeschlagen, Abitur zu machen, konnte man noch den Facharbeiter mit Abitur machen, also wie jetzt Fachabitur sozusagen. Also man musste einen Beruf lernen und hat dann eben noch Abitur auch noch mit dazu bekommen oder musste dann fürs Abitur lernen.
Haben Sie das gemacht?
Nee. Waren meine Noten nicht so gut. Zum Beispiel durfte ich auch nicht Englisch lernen. Ich weiß nicht, ob das an allen Schulen war, weil an meiner Schule war das so, man musste in den Kopffächern, das heißt Deutsch, Mathe, weiß nicht, ob noch eins war, mindestens 3 stehen oder 2 und ich hatte in Mathe immer eine 4 und da haben die gesagt, nein, noch ein extra Fach, das würde, müsste ich ja extra noch viel mehr lernen und deswegen durfte ich kein Englisch lernen. Aber ich war dann gar nicht so böse drüber, weil Englisch und Französisch war immer in der 0. Stunde und die musste dann immer schon vorher und ich wusste auch nie, wozu brauche ich das eigentlich? Ich komme ja sowieso nie nach England, ja, also deswegen war ich dann gar nicht so traurig drüber, dass ich kein Englisch gelernt habe. Höchstens, wenn man irgendwelche Popmusik, Michael Jackson oder Madonna, weiß ich, dass man die Texte verstehen konnte, aber ansonsten hatte man ja keine Möglichkeit, Englisch zu sprechen. Aber das hat sich ja ziemlich schnell gezeigt, dass man da doch Englisch braucht, als die Mauer fiel, genau. Wir haben ja Russisch gelernt. So, 5 Jahre, aber ich kann nichts mehr.
Und inwiefern würden Sie sagen, was wären so die größten Unterschiede zwischen dem Bildungssystem der DDR und BRD?
So ein bisschen, dass im Prinzip dieser Unterricht schon so geformt war, dass man viel über die Sowjetunion gelernt hat, Geografie, aber ansonsten Deutsch natürlich auch, nur die sozialistische Literatur, Maxim Gorki und was weiß ich. Also wir hatten auch Kabale und Liebe und Faust oder Schiller und Goethe, die waren natürlich die großen Denker unserer Zeit. Aber ansonsten war die Literatur eben schon sehr sozialistisch geprägt. Aber ansonsten war Mathe, Physik, Biologie, würde ich sagen, gleich. Also es sind ja einfach naturwissenschaftliche Fächer. Das heißt, Physik gibt es einfach Naturgesetze, die sind im Osten wie im Westen sozusagen gleich. Da kann man jetzt nichts dran schrauben oder so. Aber im Kunstunterricht, weiß ich noch, da bin ich immer so ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Da hatten wir ein Kunstprojekt, da sollten wir sozusagen moderne und alte Architektur in einem Bild vereinen. Und da halt die moderne Architektur im Osten immer hässlich war, fand ich. Und ich eher so die alten mit Stuck und Renaissance oder was weiß ich, habe ich so ein riesengroßes Gebäude so aus alt und dann so ganz klein dran gequetscht, nur so einen kleinen Würfel. Und die anderen hatten alle moderne Sachen oder wir müssen einmal so die moderne Stadt. Und dann haben alle irgendwelche Betonklötze, riesen Autobahnen. Und ich habe dann ein Haus gemalt. Es hatte oben einen Dachgarten, runde Fenster, so ein bisschen à la Hundertwasser. Hundertwasser, der so organische, bunte Sachen sozusagen, genau, weil ich einfach, ich wollte bunt, ich wollte was anderes haben. Und dann habe ich natürlich eine schlechte Note bekommen. Weil es war nicht gewünscht, sondern ich sollte natürlich, die sozialistische Stadt sollte natürlich so ein Betonklotz sein. Und ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt, ja. Immer das Erstaunen sozusagen, was jetzt für euch selbstverständlich ist, gab es halt für uns nicht.
Na, nach der Schule, was waren so Ihre Erfahrungen mit dem Arbeitsmarkt?
Na, nach der Schule habe ich ja dann eine Ausbildung gemacht als Facharbeiter für Schreibtechnik. Das hieß immer alles Facharbeiter und war sozusagen Stenografie und Schreibmaschine, so eine Art Sachbearbeiterin. Und dann habe ich ja im Rat des Stadtbezirks Lichtenberg angefangen zu arbeiten. Und meine Ausbildung war Wohnungsbaukombinat, musste ich dann nach Marzahn dann da hinten so rausfahren und es war so, ja, unspektakulär, aber wir hatten ja kein Vervielfältigungssystem, wie nennt sich das, also Faxgeräte, sowas gab es halt nicht und oder irgendwas kopieren, wir hatten keine Kopierer, sondern wir haben noch so einen ganz alten Systeme gelernt, mit so Lochkarten und irgendwann kam ja dann der erste PC mit so einem schwabbeligen Disketten, die man so reinstecken musste ins Laufwerk und so, also eine riesen Kisten und das war ja schon, oh, ultramodern, da waren wir schon auf den Zenit der Zeit, aber es war eigentlich, wir hingen ja immer hinterher. Wir haben ja nie den Anschluss. Wir wollten immer mitspielen bei der großen, weiten Welt, aber eigentlich waren wir hinten dran, weil einfach das Geld, die Technologie, wir hatten bestimmt kluge Köpfe, aber es gab halt wenig Material, genau. Oder man hat auch in Fabriken für den Westen produziert, weil wir mussten ja, um das System am Laufen zu halten, brauchte man Westgeld. Und das Westgeld hat man nur bekommen, indem man zum Beispiel, da gab es so einen Schalk Golokowski, wichtiger Mann, der sozusagen Antiquitäten auch in den Westen verkauft hat, um halt Westgeld zu kriegen, damit wir dann wieder Rohstoffe auf dem Markt einkaufen konnten, damit überhaupt die Fabriken arbeiten konnten. Also es war immer, wir waren immer am Limit eigentlich. Ohne die Revolution wäre trotzdem die DDR in mindestens einem Jahr auch pleite gegangen, weil die Sowjetunion hatte ja auch nichts, die konnte uns ja auch nicht unterstützen. Das heißt, nur die Bruderländer hatten ja auch nichts, weil wir brauchten Westgeld. Dann wurden eben Waschmaschinen, die wir nicht bekommen haben, wurden für den Westen produziert, dass die dann sozusagen die kaufen konnten, damit wir Westgeld bekommen, damit das Land noch am Leben erhalten wird, künstlich sozusagen.
Das ist jetzt ein Themenwechsel, aber gab es irgendwelche Minderheiten, die in der DDR diskriminiert wurden?
Ja, also das heißt diskriminiert, aber man hat wenig mit denen zu tun gehabt, wie jetzt die Vietnamesen und aus Angola die Schwarzafrikaner, die mit Versprechungen in unser Land gelockt wurden, dass sie hier halt eine Ausbildung bekommen, aber eigentlich wurden sie dann doch mehr ausgenutzt und haben für sich gelebt, sodass man mit denen wenig Kontakt hatte. Genau, also man hat sich immer als DDR zwar offen gezeigt, aber wie es vielen Ländern ist, was irgendwie anders ist, wird natürlich misstrauisch beäugt und will man eher nichts zu tun haben. Und dann halt die Sorben, die im Spreewald leben mit ihrer eigenen Kultur und Sprache, die halt auch nicht so ihr Brauchtum ausleben konnten oder eher wie so Folklore daherkamen, wenn es mal gebraucht wurde. Genau, also das ist jetzt das, was ich an Minderheiten so kenne. Doch. Also Schwule und Lesben zum Beispiel war natürlich auch, gab's, also wurde auch diskriminiert. Also es gab dann irgendwann mal zum Ende des Landes sozusagen, weiß ich, 2 Jahre bevor die Mauer fiel, auch so mutige Filme, die dann gedreht wurden. Aber es gab auch Filme, die wurden dann nicht gezeigt, sondern die verschwanden dann sozusagen im Schubkasten, weil die vielleicht Gedankengut, die kritisch gegenüber dem Regime waren, Burg der Steine, oder genau, aber dieser zum Beispiel
schwule Film, der wurde ausgestrahlt. Da sind natürlich alle hingerannt. Also, weil das war, wow, was in der DDR? Das ist ja Wahnsinn und so. Genau. Also natürlich gab es so eine Menschen hier auch, aber wurde natürlich auch nicht gerne gesehen oder totgeschwiegen, sowas. So eine Vielfältigkeit, sondern es war im Prinzip wie überall Vater, Mutter, Kind, ja. Alle haben schön für den Sozialismus gekämpft und gearbeitet und irgendwelche Fantasievögel oder so, man in der Öffentlichkeit gar nicht so gesehen.
Und dann einmal wieder Themenwechsel zur Rolle der Frau.
Ja.
Haben Sie Unterschiede zwischen dem Rollenbild der Frau in der DDR und in der BRD gesehen?
Ja, ein ganz großer, weil wir haben ja voll gearbeitet. Das heißt, so Mütter, die zu Hause geblieben sind und ihre Kinder zu erziehen, Hausfrauen oder so, das gab's überhaupt nicht. Ich kenne keine einzige Frau, die als Hausfrau zu Hause geblieben ist, sondern meine Mutter, die hat voll gearbeitet. Allerdings muss man sagen, hat auch die Frau in der DDR die Doppelbelastung, dass er halt voll arbeiten geht und trotzdem noch Kind und Küche an der Backe hat, sozusagen. Aber ansonsten hatten die Frauen großen Stellenwert. Die konnten im Prinzip alles werden und machen, haben in der Fabrik gearbeitet, haben studiert. Und es war eben auch gewünscht von der Partei, dass eben die Frau eine wichtige Stellung hat und nicht nur so ein Hausmutterchen am Herd und die Kinder betreut. Das ist schon ja ein großer, großer Unterschied.
Und welche Vorbilder gab es da für Mädchen in der DDR?
Na, man brauchte gar kein Vorbild, weil das einfach erwünscht war. Also da wurde auch hingearbeitet. Man hat auch keine Steine in den Weg gelegt gekriegt, wenn man gesagt hat, ich mache jetzt die Ausbildung hier, also auch in einem Männerberuf oder so. Das war ganz normal. Da wurde man auch nicht irgendwie ulkig angeguckt, so, das schaffst du ja eh nicht oder irgendwie sowas, sondern das war ganz normal in der DDR, dass die Frauen auch in allen Berufen zu Hause waren, wo die Männer auch waren. Das ist ja leider jetzt nicht mehr so.
Und haben Sie Schwierigkeiten vielleicht bei Ihrer Mutter mitbekommen, so Familie und Arbeit so unter einen Hut zu kriegen?
Nee, wie gesagt, waren ja die Betreuungsplätze, Kindergarten oder auch Hort überall gegeben. Und also ich war auch mal am Hort, aber ich war ziemlich schnell zu Hause. Ich hatte meinen Schlüssel und man wurde auch nicht so viel umhergefahren oder betuttelt, wie das heute ist, wo dann die Kinder noch ewig zur Schule gebracht werden oder so, sondern man hatte da viele, viele Freiheiten.
Also wurden die Kinder auch eher selbstsuffizienter angesehen? Dass man denen mehr Verantwortung gegeben hat.
Ja, viel mehr. Ja, aber es war vielleicht auch noch mal eine andere Zeit, dass es einfach auch nicht so viele Autos gab, wo jetzt der Verkehr und da gehe ich über die Straße oder so. Meine Mutter hat mir gesagt, also pass auf, du fährst mit der Straßenbahn oder S-Bahn bis da und da, dann musst du nochmal umsteigen, kennst du ja, wie du zu Oma fährst und dann bin ich halt los. Hat keiner Zeit gehabt, einen durch die Gegend zu fahren, weil wie gesagt, meine Eltern waren beide arbeiten und wir haben dann alleine alles gemacht.
Okay, aber etwas, was euch interessiert, jetzt so zum Style damals. Sie meinten ja, dass es sehr beeinflusst wurde vom Westfernsehen.
Ja.
So, können Sie sich genau daran erinnern, so was damals so beliebt war? So.
Naja, Jeanshosen natürlich. Jeanshosen, Sneaker, das wollte man haben, weil es gab auch Jeanshosen im Osten, aber das hat den Namen Jeanshose überhaupt nicht verdient. Das war so ein kratziges, hässliches Etwas und wenn man irgendwelche Westverwandten hatte oder man ist nach Ungarn gefahren, Ungarn hat sich ja sehr schnell der freien Marktwirtschaft geöffnet, da konnte man sozusagen solche Sachen auch kaufen oder halt auch Schallplatten, die man im Osten nicht gekriegt hat und man hat sofort gesehen an einem Blick, wer was anhatte, ob der Westverwandte hatte, also dieser Kodex sozusagen war sofort sichtbar und alle wollten natürlich so angezogen sein und hat versucht, das irgendwie hinzukriegen.
Dann zu den letzten paar Fragen.
Ja.
Inwiefern hat die DDR Sie geprägt?
Gute Frage. Ich bin wahrscheinlich schon zu lange im Westen. Dass ich einfach meinen Weg auch gehe oder halt auch, als ich meine Ausbildung gemacht habe, für mich nie in Frage kam, zu Hause zu bleiben oder irgendwie nur noch die Kinder zu betreuen, sondern ich wollte mein eigenes Geld verdienen und selbstständig und unabhängig sein. Und genau, das ist vielleicht das, was ich mitgenommen habe.
Gibt es etwas, das Sie am Leben in der DDR vermisst haben?
Nee. Auch die Sachen, wenn manche sagen so, ach ja, irgendwelche Süßigkeiten, da dachte ich mir so, die haben immer scheiße geschmeckt, die Süßigkeiten. Es gibt ja jetzt immer noch so eine Hallorenkugeln oder was weiß ich, die haben damals schon scheiße geschmeckt und schmecken heute auch scheiße. Also so dieses Hinterherhecheln oder so, ach, und das war ja toll. Und weiß ich nicht. Also was ich nicht gut finde, ist wirklich dieser unerhörte Warenkonsum. Also wenn ich da mir so ein Joghurtregal angucke, da kommt ja gefühlt jedes Jahr wieder eine neue Sorte dazu. Die Becher werden immer kleiner. Man wird ja von vorne bis hinten verarscht im Prinzip. Und das ist viel zu viel. Also weniger ist vielleicht mehr. Genau, also dieser überbordene, dieser Konsum, der jetzt auch mit unserem Klimawandel, was weiß ich, diese ganzen Müllberge, also das war bei uns einfach nicht, da hat man noch wirklich authentisch eingekauft, gekocht, da gab es noch den Fleischer, der hat selber die Wurst hergestellt, der Bäcker hat das Brot selber gebacken, wurde nicht irgendwie angeliefert, jetzt ist alles so künstlich aufgebauscht und aufgepusht, dass nur noch Konsum, Konsum, Konsum. Das stört mich echt. Also da würde ich manchmal denken, früher war es da doch mal. In dem Punkt halt nur, dass es so ein bisschen noch natürlicher war, noch besser gewesen.
Und gibt es etwas, was Sie den Zuhörern noch mitteilen möchten, mitgeben auf dem Weg, wo Sie denken, das ist wichtig zu sagen?
Jeder muss sozusagen seinen eigenen Weg gehen, seine eigenen Erfahrungen machen. Und ich rede jetzt ja von meiner Erfahrung und wie ich so geworden bin, wie ich jetzt bin. Vielleicht, dass einfach Wege oft im Zickzack verlaufen. Es gibt nie, dass man sagt, wenn ich nach der Schule fertig bin, das werde ich, sondern man fängt was an, stellt fest, ach nee, das war es eigentlich gar nicht, geht einen anderen Weg. Also der Weg ist nicht geradeaus, sondern der schlägt Haken und Kurven und oft kommt aber auch wieder was Gutes dabei heraus. Man muss einfach seinen eigenen Weg gehen und sich vielleicht nicht so sehr auch von seinen Verwandten beeinflussen lassen. So, ja, das hast du doch immer gerne gemacht, mach das doch mal und so. Und man fängt was an, stellt fest, ach nee, und hat eben jetzt die Möglichkeit, auch umzuschwenken. Das ist eben schön. Das Leben, die Welt ist bunt. Und das Leben ist manchmal sehr überraschend.
Vielen Dank, dass Sie sich so die Zeit aus Ihrem Alltag daraus.
Gerne. Ich hoffe, ich konnte doch alle Fragen zufriedenstellend beantworten, obwohl natürlich noch viele andere Facetten es gibt. Aber sehr gerne. Bitteschön.